Wenn der erste über bunte Blätter läuft, denkt er schon, er sei beim Trailrunning. Aber das ist vielleicht noch nicht ganz der Fall, auch wenn es neblig ist in Regensburg. Alles weitere im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Schott. Ja, ihr Lieben, ihr hört schon, ich mache gehässige Anspielungen auf dieses kleine, wunderbare Fundstück, das der liebe Philipp, hallo mein Lieber, uns heute Morgen in der weiten Welt der sozialen Medien dargeboten hat. Und wir haben einen Gast dabei, und zwar direkt von Anfang an, nämlich tada, the one and only Anna Hanna.
Hallo!
Und was Anna Hanna mit unserer letzten Folge zu tun hat und wie Laufen sich neu erfinden kann, das werden wir hoffentlich gleich alles von dir hören, liebe Anna. Aber Philipp, nochmal eben, du hast heute Morgen schon so ein bisschen Traillauf-Feeling gehabt, ne?
Ja, Ralf, finally laufe ich jetzt endlich auch mal wieder. Ich wollte ja schon letzte Woche wieder einsteigen sozusagen, aber dann hat mich doch der kleine Infekt dahin gerafft. Das hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, meine Stimme ist fast wieder okay. Ich fühle mich auf jeden Fall okay. Und ja, ich laufe wieder seit Anfang der Woche. Und natürlich auch inspiriert durch unsere letzte Folge. Und weil ja am Anfang jetzt erstmal bei mir wieder Grundlagentraining ansteht, wollte ich auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen und wieder ein bisschen was Neues machen, für mich zumindest Neues, und zwar nicht da laufen, wo ich sonst häufig laufe, weil die Runden kenne ich halt in- und auswendig, sondern halt neue Wege erkunden, und das geht natürlich sehr gut hier auch im Umland von Regensburg, vor allem zum Beispiel auf der Marienhöhe hier, da gibt es sehr viele Waldwege, Trails etc. Ob das jetzt wirklich schon als Trailrunning bezeichnet werden kann, das werden wir sicherlich mit Anna nachher besprechen. Aber für mich hat es sich zumindest ein bisschen so angefühlt, weil die Wege doch etwas zugewachsener zum Teil waren. Und ich heute Morgen, auch dem Nebel geschuldet, ich glaube, ihr habt es in der Insta-Story wahrscheinlich sehen können, ich bin heute Morgen fast in den Reh reingelaufen, weil ich das sehr spät erst gesehen habe, dass das da
Entschuldigung, steht. Aber ich habe da schon wieder Fragen. Was war denn mit dem Reh los? Hat das noch geschlafen oder was?
Ich glaube, das hat auch geschlafen, glaube ich, tatsächlich, weil das war halt so ein etwas verwinkelterer Trail und dann war es sehr neblig. Du hast jetzt nur vielleicht 20, 30 Meter weit gesehen. Ihr habt wahrscheinlich auch gesehen, dass die Aussicht, die sonst ich als schön angeteasert habe, eigentlich inexistent war. Das müssen wir noch mal irgendwann machen, wenn besseres Wetter ist. Aber dann kam ich so um die Ecke und auf einmal dachte ich, was steht denn da? Und das Reh hat sich dann auch erst umgedreht und hat mich dann gesehen. Und dann haben wir beide, glaube ich, kurz stehen geblieben, überlegt, wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Und das Reh hat sich dann dazu entschieden, dann doch sich irgendwo im Wald zu verstecken. Und dann bin ich weitergelaufen. Aber um die Uhrzeit heute Morgen, es war jetzt nicht ultra früh, aber wer kann schon um 8 Uhr laufen gehen mitten im Wald, ne? Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt jeder, der berufstätig ist, war jetzt, bis auf einen anderen Menschen habe ich, glaube ich, niemanden getroffen heute Morgen. Insofern war da nicht viel los im Wald.
Also das Reh hat die gleiche Entscheidung getroffen wie du, einfach weiterrennen, nur ein bisschen schneller. Ne?
Da kam ich nicht hinterher, vor allem nicht im Wald, muss ich sagen.
Ja, ich hatte auch ein paar Fragen noch zu deiner Treppen, ich will jetzt gar nicht sagen Treppenlauf.
Ich bin da gegangen, Ralf.
Du bist
gegangen,
betonen, ne?
Ich bin gegangen.
Ja, ich wollte es nur kurz abklären, ja, weil es war jetzt noch nicht die rasende Geschwindigkeit. Ich hörte ja noch keinen Fahrtwind.
Nein, ja, bitte dich, Ralf, diese Treppe da hoch, das war ultra steil und da muss man ja aufpassen, das rutschig und überhaupt. Also da dachte ich mir, da gehe ich doch tatsächlich. Zumindest diese, die zieht sich ein bisschen unter den Bahngleisen da durch und dann da hoch. Dann habe ich gedacht, reicht, wenn man da wieder weiterläuft. Man muss es auch nicht gleich übertreiben.
Also Anna hält sich die ganze Zeit schon vor Lachen den Bauch, ja, wenn sie uns hier so rumfabulieren hört. Ja. Ich hatte heute immerhin noch das Vergnügen, in natürlich wunderbarstem Sonnenschein bei 15 Grad Rad zu fahren. Ja, es war auch wirklich traumhaft, weil wir können das ja hier an der Stelle mal sagen, wir mussten warten wegen Stauproblemen und nicht im Großraum Köln, der ein einziger Parkplatz war heute, sondern bei Philipp, kannst du gleich noch erläutern. Aber ich hatte natürlich so einen inneren Vorbeiflug, nicht Marsch, sondern Vorbeiflug, ja, weil mich die Freunde in den Blechkisten ziemlich genervt haben, eigentlich auf meiner Lieblingsstrecke. Weil das ist so ein Schleichweg, wenn man an einem größeren Stau auf der herrlichen A3 vorbeifahren möchte. Und die haben da Vollgas gegeben heute Nachmittag, weil viele nach Hause wollten und mit ein bisschen Adrenalin da rumgefahren sind. Und ich komme von der Panzerstraße, das werden die Radfahrer in und um Köln kennen, runter. biege rechts ab, bin noch so 6 Kilometer von zu Hause entfernt und der Stau beginnt. Und ich konnte mich ganz kurz bändigen, um nicht die ganze Zeit mit dem Mittelfinger an den Freunden vorbeizufahren, die dann da wieder standen. Ja. Aber Anna, erstmal herzlich willkommen bei uns und schön, dass du dabei bist. Du hast es sogar noch besser gehabt als 16 Grad und Sonnenschein, ja, weil du noch bei deinem Wettkampfort bist.
Ja, voll. Also ich war heute Morgen direkt, bin ich aus dem Bett über die Straße und dann im Ozean schwimmen gegangen. Also bei 20 Grad, also es war nicht kalt. Also auch das Wasser war super, super warm. Also für mein Empfinden, das war traumhaft schön heute Morgen.
Okay, man muss natürlich auch wissen, dass du, was Wassertemperaturen angehst, ziemlich hart gesotten bist, ja, also da ja auch eine Range hast. 20 Grad ist dann schon heiß für dich, ja. Du warst aber schon im Eisbach wieder, habe ich gesehen, ne?
Ja, klar, also deswegen wahrscheinlich der Kontrast zu halt Bach am Chiemsee, der halt schon echt richtig, richtig kalt ist. Und jetzt, ja, der Atlantik, habe ich gedacht, so ja, also da kann man es drin aushalten.
Ja, du bist ja da, weil du nicht einen Lauf gemacht hast, sondern eine Laufserie gemacht hast. Erzähl doch mal, was da Tango war und wie es gelaufen ist.
Und vor allem, wo du gerade bist. Weil ja, genau. Das werden genau. Atlantik ist ein dehnbarer Begriff, sage ich jetzt mal. Da gibt es diverse Möglichkeiten. genau, wo bist du und was hast du da eigentlich gemacht?
Ja, ich bin auf den Azoren oder genauer jetzt gerade Faial Island. Also Azoren besteht ja aus 9 Inseln. Und bin dort Freitag, Samstag, Sonntag 3 Trailläufe gelaufen. Triangle Adventure de Azores heißt das, also weil das so wie ein Dreieck ist, 3 Inseln, die man eben jeden Tag eine andere Insel läuft. Und das ist das Finale der Golden Trail Series gewesen. Also die Golden Trail Series, das ist so eine internationale Serie für Trailläufe, die eben in verschiedenen Ländern stattfindet. In Deutschland gehört zur Dachserie, das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz. Dann gibt es zum Beispiel USA, Kanada als eine Serie, Mexiko als eigene, Italien, Slowenien, Spanien, Portugal, also so verschiedene Serien. Und da die Gewinner haben sich halt alle jetzt auf den Azoren getroffen. Und weil ich die Deutsch-Österreich-Schweizer-Serie jetzt gewinnen konnte dieses Jahr, durfte ich auch zu den Azoren fliegen, um dort mich dann mit den anderen Mädels 3 Tage lang 91 Kilometer und 5.700 oder so Höhenmeter durch die Landschaft schlagen.
Und du kommst mir mit Treppen in Regensburg, Philipp.
Okay, ich fühle mich jetzt richtig schlecht, jetzt muss man vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurückgehen, denn viele von uns, die hier regelmäßig zuhören, werden sich denken, okay, also Anna und Lisa Hahner, die waren doch erst dieses Jahr im Podcast und da haben wir jetzt doch, sagen wir mal, eher Richtung Straßenlauf gesprochen, wo ihr ja wahrscheinlich auch, zumindest mit dem, was ihr da ja auch schon erreicht habt, nicht zuletzt auch Olympische Spiele Rio, bekannter seid oder damit zumindest in Zusammenhang gebracht werdet. Ich denke, wer dich abonniert hat auf Instagram, wird jetzt auch über die letzten Wochen und Monate ja festgestellt haben, dass du vermehrt andere Formen oder andere Orte für Wettkämpfe dir ausgesucht hast. Und zwar vermehrt Trail und, man darf glaube ich auch Ultra sagen, das haben wir jetzt gelernt letzte Woche, alles was länger wie Marathon ist, darf man schon als Ultra bezeichnen, auch wenn du schon gesagt hast, Anna, im Vorgespräch, in der Hardcore-Szene darf man eigentlich erst von Ultra sprechen, wenn es länger als 100 Kilometer ist, da würde ich jetzt mal noch nicht so weit gehen, aber man hat sicherlich mitbekommen, dass du diesen Sommer und auch diesen Herbst vermehrt Offroad am Start warst und wie kam es dazu?
Ja, das also tatsächlich so, als ich letztes Mal bei euch im Podcast war, hatte ich von Trail, klar habe ich das gekannt, aber eigentlich überhaupt keine Ahnung gehabt. Da hätte ich auch gedacht, wenn ich über Laub im Herbst laufe, dass das schon fast als Traillauf zählt. und ich habe aber gemerkt dann im Frühjahr, dass so die absolute Leidenschaft halt für Wettkämpfe, also das kennst du ja auch, also man muss halt zu 100% brennen und Bock haben, Wettkampf zu laufen, damit man eben auch an seine Grenze gehen kann. Ja. Und das war auf einmal halt nicht mehr so da, wie ich das halt aus den Jahren zuvor gekannt habe. Und das habe ich halt einfach erstmal wahrgenommen. Also es war nicht, dass mir das Laufen nicht Spaß gemacht hat, aber halt so diese absoluter Drang, an der Startlinie zu stehen. Und ja, habe das halt dann einfach erstmal so wahrgenommen. Und dann hat mich Adidas gefragt, ob ich für Adidas Terex, da hat Janosch Kowalczyk, ein Trailläufer aus Deutschland, Everesting gemacht. Und Everesting bedeutet, du suchst dir irgendeinen Berg raus, also das war der Hochgrat im Allgäu, und den ist er 10-mal hochgelaufen, um dann insgesamt die Höhenmeter vom Everest vollzukriegen, ob ich ihn einmal da begleiten würde. Also es waren irgendwie 10 ehemalige Sportler oder noch aktive Sportler aus unterschiedlichen Sportarten, die ihn da begleitet haben. Habe ich gedacht so, ja, das klingt ja voll cool. Also die Berge habe ich schon immer halt geliebt, dachte ich, ja, laufe ich da mit Janosch einmal hoch. Und das war echt so ein krasser Moment. Ich bin da mit ihm hochgelaufen und habe einfach nur gedacht, wie krass ist das denn? Also das hat mich so geflasht, so als wenn ich, ich bezeichne das manchmal so, als wenn ich halt lange in einer Beziehung war und dann kommt halt jemand vorbei, der einen so, wow, was ist das? Also so komplett im Crush auf irgendwas Neues haben, so komplett neu verliebt zu sein. Und ja, um den bin ich dann nachgegangen. Und dann habe ich dort jemanden kennengelernt, der mich gefragt hat, ob ich halt für die Kilian Jornet Stiftung selbst Quarter Everesting machen wollen würde, was halt ein Viertel von Mount Everest ist, also 2200 Höhenmeter. Da dachte ich so, ja, klar, voll cool, gern mache ich. Und das hat mich ja so begeistert. Und es war jetzt, also ich bin, glaube ich, meinen ersten Trail-Wettkampf dann Ende Juni gelaufen. Also es ging jetzt alles ziemlich schnell und halt auch erstmal ohne Plan, einfach von einem Wettkampf zum nächsten. Und so hat sich das dann jetzt ergeben.
Ja, das ist ja auch wirklich ein krasser Wechsel. Also du hast es gesagt, ja, neue Liebe. Weg von dieser Hatz nach Zeiten, nach dieser Vergleichbarkeit, nach diesen absoluten Messen, nach den klassischen Strecken, nach der Normjagd, wie auch immer. Waren das alles so Punkte, die dich dann frei gemacht haben und die dir Laufen jetzt wieder neu erlebbar gemacht haben?
Nicht bewusst, würde ich sagen. Also es ist nicht so, dass ich gedacht habe, so boah, mich engt das ein, wenn ich halt immer nach einer Zeit laufe. Und jetzt aber rückblickend oder jetzt das, was ich halt jetzt so genieße, wahrscheinlich schon. Eben, dass ich auch ganz oft dann halt jetzt einfach ohne Uhr an Berg gehe und halt einfach laufe und halt einfach, ja, das ist halt beim Traillauf, auch jetzt zum Beispiel bei dem einen Wettkampf, hieß es halt, es sind 30,9 Kilometer, die letzte Etappe, bis eben 2 Minuten vorm Start. Und dann meint dann der Announcer so, hat gerade die Info bekommen, das sind heute keine 30,9, sondern 35,1 Kilometer. Und denkt so, ja, das wird beim Straßenlauf halt nicht passieren, dass auf einmal jemand halt an Marathon einfach nochmal 4 Kilometer dranhängt. Also, aber
und,
das ist
und
halt,
wenn, dann ist was ganz, ganz schief gelaufen. Ja,
das stimmt. Und so halt, dass man sich halt, also dass es halt da mehr darum geht, halt dann gegen die anderen zu laufen, als halt irgendeiner Zeit nachzurennen, weil man die halt, weil es nicht vergleichbar ist, weil die Bedingungen halt immer komplett anders sind. Ja.
So, dann kommst du auf so eine Insel, also ne, jetzt auf 3 Inseln, um genau zu sein, und hast das noch nie gesehen, wie es lang geht. Was nimmst du mit? Was ziehst du für Schuhe an, ohne zu wissen, was jetzt wirklich auf dich zukommt? Wie viel zu trinken? Wie viel zu essen? Gibt es Verpflegungsstationen, Zuschauer? Gibt es einen Pulk? Was macht man da alles? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Steigeisen? Ich habe mich, I don't know.
Ja, das ist, also ich sehe mich gerade voll in dir wieder. Also genau die Fragen hatte ich anfangs auch. Also
danke,
halt
danke,
überhaupt
danke.
Keine Ahnung. Auch so, wo ich gedacht habe, wie teile ich mir überhaupt so einen Wettkampf ein? Also wenn es halt, es ist ja kein Berglauf, das verwechseln viele, so Berglauf, klassischer Berglauf ist ja nochmal was komplett anderes, weil da geht's halt einfach nur hoch. Aber halt beim Traillaufen hat man halt auch Downhill-Passagen. Und wie, also ist Downhill dann Erholung? Also wie beim Radfahren, also Rennradfahren, naja, da rollt man runter. Aber wer schon mal Mountainbike Downhill gefahren ist, weiß, dass da halt der Puls genauso hoch ist wie beim Hochfahren. Also,
ja gut, ist aber, das eine ist aber Belastung, das andere ist Angst.
ja, das spielt aber tatsächlich da auch rein. Also die neuronale oder kognitive Anstrengung beim Downhill-Laufen. Also wenn man dann den Puls vergleicht, ist der nur minimal tiefer als beim Hochlaufen. Und das muss man sich dann halt auch bewusst werden. Und da habe ich halt auch erstmal Rennen gebraucht, um so Gefühl dafür zu kriegen, wie pace ich mich eigentlich während so eines Wettkampfs. Und das, was ich halt anfangs gedacht hätte, dass ich halt Downhill laufen, weil woher, dass ich da halt irgendwie deutlich Abstriche machen muss oder eben halt schlechter bin im Vergleich zu den anderen, habe ich festgestellt, dass ich das halt, da ich so ein Wettkampfmensch bin, im Wettkampf hinbekomme, halt einfach den Kopf auszuschalten und dann halt einfach, also das wurde mir halt gesagt, direkt die Linie laufen. Also du schaust nicht so, wo kann man am besten den Fuß hinsetzen, sondern du läufst so, wie es am schnellsten nach unten geht und vertraust drauf, dass dein Fuß schon genügend Halt findet. Und je schneller man läuft, desto kürzer ist der Bodenkontakt und desto sicherer ist es, dass wenn man mal wegknickt, dass man den nächsten Schritt schon setzen kann, bevor man tatsächlich umknickt.
Also das klingt trotzdem jetzt erstmal so von außen betrachtet schräg und so, dass man sich erstmal überwinden muss. Ne? Das ist so wie mit den Skiern, naja, Fahrlinie ist immer richtig, ne? Aber auch schneller, ne? Und was ist, wenn es anfängt zu rutschen, ne? Weil die meisten Leute haben ja das Was ist wenn Problem, ne? Also die antizipieren ja Fail, ja, oder umknicken, was du gerade gesagt hast, ja, oder Sturz oder wegrutschen oder was auch immer. Dass du das so aushalten kannst, finde ich schon beachtlich, ja.
Vor allem mit dem Hintergrund, wo Anna ja herkommt, nämlich Straßenlauf. Also wo ich jetzt überlege, okay, Profi-Straßenlauf ist ja in aller Regel, wenn wir jetzt von großen Marathons sprechen, von quasi fast gefegten Straßen, einer Ideallinie, die angezeichnet ist, normalerweise vielleicht Tempomachern, die man hat, Fahrradbegleitern, keine Ahnung, whatever. Und das ist ja kompletter Overkill, sage ich jetzt mal, was Traillaufen anbelangt, wie du schon gesagt hast, okay, also du musst dich irgendwie mehr auf dein Gefühl verlassen, was den Wettkampf anbelangt, was es aber auch schwer, oder mir, glaube ich, schwer fallen würde, wenn ich jetzt wüsste, 35 Kilometer ist jetzt eine Sache, das ist jetzt nicht das die große Herausforderung, aber du weißt ja nur bedingt so, wie diese 35 Kilometer aussehen werden, okay, du hast vielleicht so ein Höhenprofil oder Höhenmeter, was das enthält in der Etappe, aber zum Beispiel auch Verpflegung. Ich meine, normalerweise so war es bei mir oder ist es bei dir wahrscheinlich früher auch so oder immer noch gewesen, aber wenn du einen Marathon rennst, du hast ja so wahrscheinlich so einen Plan, wie viel Flüssigkeit / Kohlenhydrate du zum Beispiel pro Stunde aufnehmen möchtest. Gibt es da regelmäßige Verpflegungsstationen bei so einem Trail-Wettkampf oder musst du selber das mitnehmen? Ich meine, ihr lauft ja meistens mit so einem Trinkwesten, glaube ich auch, wenn ich das richtig gesehen habe. Vielleicht sind auch Gels noch mit drin. Wie sieht sowas aus? Also, ja.
Ja, also man hat schon mal, es gibt eine Pflichtausrüstung, die wird halt vorher veröffentlicht, die wird auch kontrolliert und da ist halt zum einen also Flüssigkeit dabei und dann aber halt auch Regenjacke, manchmal auch Stirnlampe, manchmal auch lange Hose, manchmal Handschuhe.
Stirnlampe?
Ja.
Oder Flaschenöffner mit Beleuchtung.
Ja, so ungefähr. Dann Rettungsdecke ist immer dabei, also Pfeife, Handy mit Notfallnummer eingespeichert, Tape, Bandagen, je nachdem. Also da kriegt man echt immer eine richtige Liste, die man dann halt immer abhaken muss. Was aber auch tatsächlich halt super notwendig ist. Also jeder, der schon mal in den Bergen war, weiß halt, wie da von jetzt auf gleich halt einfach die Temperatur fallen kann. Und mit dem Getränken oder Ernährung ist tatsächlich ein Ding, was ich lernen durfte. Weil ich habe mir halt auch gedacht, als ich dann halt zum Beispiel Chiemgau Trail Marathon Distanz ist das halt 45 Kilometer. Es hat auch 2800 Höhenmeter. Aber das habe ich halt im Kopf erstmal halt so gedacht, so, naja, 45 Kilometer ist jetzt nicht weit entfernt von 42. Was ich aber nicht beachtet habe, dass meine Belastungszeit ja viel, viel länger ist. Aufgrund, dass es kein Asphalt ist und dass es doch die Höhenmeter sind. Und dann halt auch gemerkt habe, dann, es gab halt die erste Verpflegungsstation. Also ich hatte zwei Flaschen dabei. Die erste Verpflegungsstation habe ich dann halt einfach ausgelassen und dachte schon so, naja, dann hole ich mir halt dann bei der zweiten. Und dann war aber halt dann eine Belastung von 2,5 Stunden dazwischen halt keine Verpflegungsstation, wo ich dann halt einfach gemerkt habe, wie krass am Limit ich war. Und dann ist es halt, man muss dann auch, ist auch oft bei der Pflichtausrüstung halt ein Becher, weil im Gegensatz zum Straßenlauf wird dort halt das Wasser aus Kanistern ausgeschenkt, aber damit halt kein Müll produziert wird, hat jeder seinen eigenen Becher dabei. Und dann habe ich mir tatsächlich dann am Bachlauf dann halt vom Boden dann Wasser geholt und habe dort halt drei Becher Wasser am Boden halt getrunken, ja, um mich zu verpflegen. Und das ist halt beim Traillauf, ja, das ist mal, es gibt Verpflegungsstationen, aber man nimmt auch eigenes Zeug mit. Und es ist auch wie jetzt, wurde dann angegeben, es gibt zwei Verpflegungsstationen. Die erste hieß es erst nach 10 Kilometern, dann kam die erste halt nach 14 Kilometern. Also da muss man sich halt immer drauf einstellen, dass es halt vielleicht doch nicht ganz genau so ist. Genau.
Ja. An der Stelle, Philipp, fängt übrigens Long Run an. Ne? Also wenn man nicht mehr so genau weiß, wie lange es noch geht.
Ich wollte gerade sagen, ich finde das extrem spannend. Also letzte Woche schon, aber auch jetzt hier so Einblicke zu bekommen in so eine für mich sehr fremde, aber durchaus spannende Szene zu bekommen, weil es so konträr ist zu dem, wie wir Sport kennen, kannten, wie auch immer man das bezeichnen will. Egal, ob du von einer Bahn kommst, wo ja auf die Zehntel Sekunden teilweise Durchgangszeiten wichtig waren früher, dann irgendwie Straße, das ist ja auch alles durchgetaktet, durchgetimt, Verpflegung jede 5 Kilometer etc. Und da ist halt so, ja gut, kann 35 Kilometer sein, vielleicht ist auch 39, Verpflegung bei 10 oder vielleicht auch bei 14. Es ist halt so random und das finde ich aber irgendwie spannend, weil du musst irgendwie mental natürlich, wenn du in so einen Wettkampf gehst, ja auch eine gewisse ein mehr an, ich sag jetzt mal, Flexibilität mitbringen. Weiß nicht, habt ihr so ein Notfallgel immer noch mit dabei wahrscheinlich irgendwie so, falls man dann doch denkt, oh, es wird mir zu lang bis zur nächsten Verpflegung oder
ja,
kommt also man da irgendwie durch? Man wird ja irgendwie alles laufen können, oder? Wahrscheinlich muss man auch mal, oder?
Ja, genau. Also es gibt, also das ist so ein, habe ich festgestellt, scheinbar ein Running Gag. Also wenn Trailläufer sagen, ja, das ist laufbar, dann heißt es so, ja, okay, du brauchst halt vielleicht kein Steigeisen oder so oder kein Klettergurt.
Da aber hab ich doch gesagt,
laufbar ja. Ist was ganz anderes. also wie zum Beispiel jetzt bei der ersten Etappe waren dann die letzten 3,5 Kilometer 1100 Höhenmeter. Und das ist halt, also quasi schon kraxeln so ein bisschen halt. Und da kann man halt, also da läuft man aber sobald es dann halt wieder irgendwie mal 20 Meter halt etwas flacher ist, läuft man dann auch wieder. Aber dann muss man halt wieder halt so powerhiken oder halt kraxeln. Ja, das ist halt viel unrhythmischer als eben der Straßenlauf. Du, ja, oder manchmal ist der Untergrund halt einfach auch so. Es ging eine Wiese, die halt nur aus so Höckern oder Hügeln bestand und Löchern. Also so richtige, wo halt die Kühe reingetreten waren. Also wo ich gedacht habe, boah, also als Wanderer, du würdest nie über die, also ich wusste gar nicht, also wie soll man da drüber laufen? Und dann im Wettkampf läuft man dann halt einer und dann ist ein Läufer vor mir, ist halt in so ein Loch rein und hat dann seinen Schuh verloren, weil das halt so, der Schlamm halt so hoch war. Ja, das gehört dann aber halt auch irgendwie dazu. Und aber was vielleicht noch, also interessant ist zu sagen, also dass es aber trotzdem auch viele Trailläufer gibt, die dann halt genau ihren, also entweder genau nach Puls laufen, also komplett und sich dadurch pacen oder auch im Kompletten auch wissen, okay, jede Stunde nehme ich so und so viel Gramm Kohlenhydrate zu mir. Und halt je nachdem, wie dann halt die Bedingungen sind, ist das halt dann in der Stunde halt mal so und so viele Kilometer oder mal mehr Kilometer. Aber es ist schon so, dass da auch ganz viele halt so sehr, sehr, ja, ich sag mal, wissenschaftlich daran gehen oder halt zahlenorientiert, ja.
Da gleich eine Frage zur Verpflegung, einfach weil ich es auch spannend finde. Und das Gute ist, wenn man einen eigenen Podcast hat, dann kann man ja auch solche Fragen direkt hier stellen. Wenn ich jetzt überlege, du hast gesagt, es gibt oft so Wasserkanister bei den Verpflegungspunkten. Ich meine, so eine Trinkblase in diesen Rucksäcken, ich habe keine Ahnung, wie viel da reinpasst, 250 oder 500 Milliliter pro Ding vielleicht, würde ich jetzt mal tippen, ich habe keinen Plan. Das heißt, das wird ja wahrscheinlich nicht reichen für einen ganzen Wettkampf. Das heißt, habt ihr dann schon eure, sag ich mal, Spezialmischung, herstellerunabhängig, in diesen Trinkblasen drin? Oder sagt ihr, in den Trinkblasen ist nur Wasser drin und ich nehme Gels, weil Gels man wahrscheinlich in diesen Rucksack leichter mitführen kann und ich trinke Wasser für die Flüssigkeit und nehme die Gels, wenn du sagst zum Beispiel Kohlenhydrate pro Stunde, ich weiß nicht, pro Stunde brauche ich ein Gel, zwei Gels, keine Ahnung, und trinke nur Wasser und das Wasser kann ich ja easy refillen sozusagen bei den Verpflegungspunkten.
Ja, das ist unterschiedlich. Also ich habe immer in meinen, halt Morten habe ich ja auch auf der Straße halt gehabt, habe ich jetzt am Traillauf. Und da halt gibt's auch unterschiedliche Größen, aber meist halt 500 Milliliter auf jeder Seite, also jede Flask, jede Flasche. Ja. Und wenn die dann halt, also leer sind, dann habe ich Gels dabei. Ah. Also weil ich kommen mit dem Wasser halt und halt Pulver vom Magen deutlich besser zurecht. Mhm. Und deswegen steige ich dann halt auf Gels und halt Wasser, was ich mir dann halt nachfülle, okay, um. Aber halt, dass ich eben nicht halt 4 Stunden lang mich nur von Gels ernähren muss. Okay. Also weil dann, das ist auch was, vor allem auch wenn man halt wie jetzt 3 Tage hintereinander läuft, ist es halt auch immer die Frage, dass der Magen da halt auch mitmacht. Weil
auch
man
die Lust
halt
drauf, dir das immer reinzuziehen, richtig, dass nur 3 Tage hintereinander.
Man braucht halt extremst viel Energie. Und das, wenn das dann halt überwiegend aus Gels kommt, also das kennen dann halt die Triathleten, die Ironmans halt natürlich noch mehr, dass man da halt auch den Magen trainieren muss, dass er damit überhaupt fertig wird.
Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich bei dir ja eigentlich naheliegend, dass du ein bisschen vorkochst oder in dem Fall vorbackst und noch ein paar selbstgemachte Riegel in den Rucksack drin hast. Ich kann aus der Beobachtung und aus der Szene der Triathleten natürlich schon sehr lustige Sachen berichten. Ja, also im Profifeld, jetzt nicht bei den Age-Groupern, da passieren die absurdesten Dinge, die ihr euch vorstellen könnt, aber im Profifeld habe ich schon gesehen, eine ganze Oberrohr-Satteltasche, ja, mit gesalzenen Kartoffeln. Ja, also ich meine, das muss man ja dann auch in der Belastung, also auf dem Rad dann logischerweise, aber in der Belastung ja trotzdem irgendwie essen und runterkriegen, ja. Wirklich eine der Weltklasse-Athletinnen damals, ja, eine ganze Tasche voll gesalzener Kartoffeln, ja. Ich selber habe das auch schon mal gemacht, bin in Malle, wo es sehr heiß war, habe ich dann gesalzene Mandeln mitgenommen.
Okay.
Ja, weil man die ja so vor sich hinkauen kann und das fand ich jetzt angenehm, weil die muss ich ja jetzt nicht irgendwie dann runterschlucken, weil dann, also in die Backentaschen die Dinger rein und ich fand dann halt auch dieses Salzige wahnsinnig angenehm. Ja, tatsächlich gibt es in den USA bei längeren Läufen auch, aber vor allen Dingen auch bei Ironman-Veranstaltungen an den Verpflegungsstationen Suppe. Also stark gesalzene Suppe. Ja, und das ist natürlich für viele eine absolute Wohltat. Wenn du 4, 5, 6 Stunden schon mit nur Süßzeug unterwegs bist, ist das teilweise wirklich wahnsinnig gut. Aber du hast ja recht, man muss es ja auch alles erstmal vertragen. Plus, wie regenerierst denn du? Du hast ja schon angedeutet in unserem kleinen Vorgespräch, dass das auch eine Herausforderung war, weil 3 Inseln, Moment, ihr seid wahrscheinlich nicht rüber geschwommen, aber was passiert da dann nach so einem Ding und wie kommt man dann am nächsten Tag überhaupt wieder in die Schuhe?
Ja, das Wichtigste ist also sofort, also wenn man ins Ziel kam, da stand dann natürlich auch Essen. Und obwohl ich ein total süßer, kulinarisch gesehen Mensch bin, war natürlich das, wenn ich mich halt da Stunden dann nur von Gels und Morten ernährt habe, bin ich dann halt auch gleich zu dem Erdnüssen und Käse, halt irgendwas Salziges. Das heißt, Essen, 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 damit man halt direkt schon mal wieder Energie hat. Und dann ging's halt dann mit dem Bus dann zur Fähre und dann ist man zur Fähre, mit der Fähre dann auf die nächste Insel gefahren und dann dort mit dem Bus dann halt zum Hotel und dann waren wir halt dann um 22 Uhr beim Abendessen und das ist dann halt verrückt, also das ist halt ein super, super langer Tag und man hat halt bis dato halt noch nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwie mal irgendwo zu sitzen und halt die Beine hochzulegen. Und dann auch bei dem Essen, also ich habe mich jetzt die 3 Tage während des Wettkampfs, also halt natürlich im Wettkampf von Morten ernährt und außerhalb des Wettkampfs fast nur von Kartoffeln, Salz und Olivenöl. Es liegt auch daran, dass es halt zwar vorher auch so gefragt wurde, was für Essensrichtungen es gibt und ich mich vegetarisch ernähre. Und vegetarisch in dem Fall dann halt einfach war, dass man Beilagen gegessen hat. Und das heißt, für mich hieß es dann, aber das ist ja, also Kohlenhydrate brauche ich ja in dem Moment. Aber da war ich dann schon jetzt froh, dass nach den 3 Tagen, dass ich dann halt auch mal irgendwie wieder was anderes als Kartoffeln, Salz und Olivenöl zu mir nehmen konnte. Aber das ist echt, also bei so einem Etappenrennen darf man keinen Hunger kriegen. Also weil, das kennt Philipp wahrscheinlich auch, dass du also nach dem Wettkampf ja so nachbrennst. Also dass du dann halt am Abend richtig Hunger hast, am nächsten Tag, obwohl du, wenn du dich dann nicht bewegst, halt richtig, richtig Hunger hast. Und das darf halt nicht sein, weil du ja da wieder auf halt bei deinem Belastungslimit bist. Das heißt halt einfach essen, 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 damit man dann halt direkt am Morgen vom Wettkampf halt nicht richtig viel essen muss, damit man halt nicht den Magen wieder so voll hat. Also deswegen halt immer so nach dem Wettkampf Speicher wieder füllen und am Morgen dann halt wieder ganz normal Wettkampfvorbereitung, halt essen, Wettkampf laufen, wieder essen. Also so sah der Tag die letzten 3 Tage aus.
Wie früh wird denn gestartet? Das ist ja auch so eine Frage, wie viel, also in Bezug auf die Regeneration, kannst du dann so halbwegs normal schlafen, sage ich mal, und normal frühstücken oder geht das schon wieder mitten in der Nacht los, um zum Wettkampfstartpunkt überhaupt zu kommen?
Unterschiedlich. Also jetzt bei den, also oft sind so die Läufe, dass die halt so, keine Ahnung, auch um 7 gestartet werden, halt die Marathons, die Trail-Marathons. Jetzt hier auf den Azoren, dadurch, dass wir manchmal morgens dann halt auch noch mit der Fähre gefahren sind, je nachdem, auf welcher Insel wir übernachtet haben, war jetzt der zweite Wettkampf, hieß es, dass es um 11 Uhr Start ist, was human ist. Und um 11 Uhr saßen noch alle Athleten im Bus und wir hatten noch 40 Minuten Busfahrt vor uns. Okay, also das Einzige,
also
was mir
nicht
jetzt gut, das Einzige, was mir jetzt ein gutes Gefühl gibt, ist, dass wir alle in dem Bus sitzen und die den Wettkampf nicht ohne uns starten werden. Und dann waren wir dann halt um 11.45 Uhr da. Und dann hieß es, ja, okay, um 12 Uhr ist dann Start. Aber das ist dann halt auch aus dem Bus raus, sich fertig machen, nochmal auf Toilette gehen. Das Warm-up hat man dann halt noch 5 Minuten übrig, sich halt warm zu machen. Und vor allem bei der Etappe ging es dann halt nach 500 Meter anlaufen, dann halt einfach 2 Kilometer Downhill. Also die Etappe hat mit einem Downhill gestartet. Und das ist halt... Ja, da darf man halt nicht so viel nachdenken, sondern sagen, okay, das wird schon funktionieren, sich warm machen und ja, mit dieser Lockerheit dann auch in den Wettkampf reingehen.
Sag mal, weil du ja eben eine ganze Menge Sachen aufgezählt hast, die normale Menschen zum Campingurlaub mitnehmen, inklusive Hauszelt, Campingkocher etc. pp. Wie viel Kilo hast denn du da an dir, wenn du losläufst?
Man versucht das schon zu minimieren. Also da habe ich mir ganz viele Tipps bei erfahrenen Trailläufern geholt, dass halt, wenn eine Hose verlangt wird, dann nehme ich halt einfach eine dicke Strumpfhose mit, weil also die ist halt noch dünner als eine Tight. Wenn Handschuhe verlangt werden, nehme ich halt medizinische Handschuhe, weil die halt kleiner sind. Handy gibt's halt auch, so ein Mini-Handy, was halt, oh, das ist halt... Das muss ich 5 Zentimeter vielleicht groß und halt 3 Zentimeter breit, aber was funktioniert. Also um halt einfach tatsächlich das Gewicht einfach zu minimieren. Aber allein dann halt ja das Trinken, was ich mit habe, ist ja schon mal 1 Liter und dann die Gels. Also da, ja, da trinkt man schon ein bisschen was mit sich.
Ja, weil das kommt ja einfach mal noch oben drauf, ne? Also laufen mit Gewichtsweste. Das ist die nächste Einheit morgen, Philipp.
Ich kann mir ganz schwer nur vorstellen, mit so einem, also. Muss ich jetzt hier wieder mich outen. Ich bin absoluter Laie. Ich habe noch nie einen Trinkrucksack aufgehabt. Ich bin noch nie mit einem Trinkrucksack gelaufen. Ich habe keinen Plan. Aber gefährliches Halbwissen, sage ich jetzt mal, ich stelle es mir komisch vor, mit sowas auf dem Rücken zu laufen, wenn ich es nicht kenne. Aber mein, du hast wahrscheinlich natürlich auch im Training und so das ausprobiert und getestet und so weiter. Ist das so stramm dran? Hat das wahrscheinlich so ein Gurt unten nochmal, dass man das gar nicht so groß merkt beim Laufen, wenn das Gewicht natürlich auch dementsprechend versucht wird zu reduzieren, oder ist das schon ein komisches Laufgefühl zu dem, wie wir es sonst kennen? Weil wenn du einen Marathon gerannt bist, dann hast du einen Top angehabt und irgendwie eine Short oder so und das war's halt, ne? So ist man halt Wettkampf gelaufen. Und jetzt hast du wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, jetzt vielleicht auf den Azoren nicht, aber sonst, wenn es vielleicht in den Alpen ist, dann hast du wahrscheinlich am Start vielleicht auch, wenn es morgens auch noch ist und kalt, dann hast du wahrscheinlich ein Singlet an, drunter ein Top. Wahrscheinlich Armlinge, Handschuhe, weiß ich nicht, vielleicht ein Stirnband, vielleicht auch nicht, Sonnenbrille, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, eine Short. Weil man hat ja wahrscheinlich schon so ein bisschen, nicht Zwiebelprinzip, aber man hat ja Möglichkeiten, sich auf verschiedene Witterungsbedingungen vorzubereiten oder unterm Laufen die auch leicht abzulegen wahrscheinlich. Und so mit einer Weste zu rennen, stelle ich mir jetzt erstmal schon ein bisschen komisch vor. Das wird sich wahrscheinlich schon anders anfühlen, oder?
Ja, total. Also es ist witzig, dass du das sagst. Also ich weiß, dass ich vor meinem ersten Trail-Wettkampf dann, also als ich dann halt so gesagt habe, okay, ich melde mich halt einfach mal an, wollte mich halt auch, habe mich dort angemeldet und also so ganz normal, was ich halt sonst nicht kenne, halt wirklich per Internet und habe gedacht so, ich möchte nicht, dass jemand halt irgendwie mir vorher Fragen stellt oder mitbekommt, dass ich da laufe, so melde mich da an, genau, und dann kriege ich dann halt einen Tag dem Wettkampf dann eine Mail vom Veranstalter, ach, er freut sich so, dass ich da bin und er hat mich schon angekündigt, ich soll doch irgendwie zur Presse Pressegespräch am Tag vorher dann kommen.
Ich das ist so schwierig. Ja,
das hat ja schon mal geklappt, ne?
Das hat ja schon mal super geklappt. Wenn man einen gewissen Namen hat, ist das so schwierig, sowas zu machen wie ganz früher, wo wir mal noch kleiner waren. Einfach so just for fun was Neues ausprobieren, das ist fast nicht mehr möglich. Bin gespannt, ja.
Und dann habe ich dann halt natürlich auch gedacht, okay, jetzt probiere ich das mal, wie das ist, mit Weste zu laufen. Und habe mir dann für den, ich hatte halt nicht mehr viel Zeit, aber dann gedacht, okay, für den Dauerlauf ziehe ich halt einfach mal irgendwie, ich wollte 25 Kilometer, aber halt recht flach zu Hause laufen, ziehe ich eine Weste an. Nach 200 Meter habe ich die ins Gebüsch gelegt, habe gedacht, die hole ich mir dann nach dem Lauf wieder. Es hat sich, ich habe gedacht, nie im Leben kann ich damit laufen. Also das fühlt sich an, als wenn man halt wandern geht. Und aber es ist tatsächlich, dann in den Bergen ist es anders. Also mittlerweile, also die sitzen halt, ich habe auch verschiedene jetzt schon ausprobiert, die sitzen super eng. Also es ist eigentlich, als wenn man halt nochmal ein enges Top drüber anhat. Genau, also das heißt, da wackelt nichts und ja, das fühlt sich eigentlich dann an, halt wie eine zweite Haut, die halt ein bisschen schwerer ist.
Es klappert nur Messer, Gabel und Licht, was man so dabei hat, ein bisschen.
Seil und Haken. Genau.
Hängematte.
Also das klingt ja alles schon wirklich so super anders und spannend, ja. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass du da einfach so viel an ganz andere Dinge denken musst, dass man gar nicht mehr so ans Laufen denkt, ja, sondern das macht man einfach so wie du sonst halt täglich trainierst, weil ja auch die Frequenz der Wettkämpfe, die du jetzt gemacht hast, ja eine ganz andere ist, als wenn du sonst 2 Marathons im Jahr machen würdest.
Ja, total. Also das, was ich gemerkt habe, also zum einen zu der Frequenz, die ich jetzt gelaufen bin, hängt auch natürlich damit zusammen, dass ich halt jetzt keinen Masterplan hatte zu Beginn des Jahres, sondern halt mich schon ein bisschen hab treiben lassen und halt dann selbst überrascht war, wie gut der Körper das alles mitmacht. Und aber es tatsächlich so ist, dass man sich von so einem Traillauf viel, viel schneller erholt als von einem Straßenmarathon. Also bei beim
Warum?
Weil du beim Straßenmarathon 42 Kilometer lang immer genau dieselbe Muskulatur beanspruchst. Also es ist halt immer derselbe Schlag auf dieselbe Muskulatur. Du veränderst nicht deine Schrittlänge, also besten Fall natürlich. Du veränderst nicht deine Laufposition. Vom Kopf her ist es auch, du bist halt die ganze Zeit ohne Abwechslung auf derselben Geschwindigkeit. Und im Traillauf hast du halt die kognitive Abwechslung, dass du halt, du denkst gar nicht so an die 42 Kilometer, weil du denkst immer nur so, oh je, also wie meister ich jetzt die Herausforderung und was ist das für ein Untergrund und was mache ich da? Und du läufst halt hoch, du läufst runter, du machst große Schritte, kleine Schritte. Dann musst du halt dann kraxeln oder speedhiken und dann, also deswegen ist der Körper halt ist viel, viel abwechslungsreicher. Und natürlich in dem Moment des Wettkampfs ist es genauso anstrengend. Nur der Körper erholt sich danach halt schneller, weil die Muskulatur nicht so zerstört ist.
Das ist, hatte ich auf meiner Liste auch schon notiert, die Frage, wie das mit der Regeneration aussieht. Weil man hat ja den Eindruck, ihr macht Etappenrennen, ihr macht vielleicht auch sogar Ultradistanzen und das Ganze in einer Frequenz oder Abfolge, wo ich mir immer denke, so als gelernter Marathonläufer, wo du gefühlt 2 Marathons im besten Fall im Jahr machst, dann denke ich, also ich finde es beeindruckend, wie das möglich überhaupt ist. Also, weil gefühlt, du machst irgendwie 3-4 Monate Marathonvorbereitung, du rennst deinen Marathon und dann brauchst du auch mal ein paar Tage bis vielleicht auch 1-2 Wochen, wo du denkst, ja, Laufen fühlt sich jetzt halbwegs wieder okay an. Und ihr macht dann auch diese ganzen Höhenmeter mit und so. Und da haben wir auch schon oft gedacht, wie ist das denn möglich? Das ist, finde ich, faszinierend. Aber ja, gut, du hast natürlich gute Punkte angesprochen, dass da natürlich die, wie soll ich sagen, ja, die, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass ein Downhill, dass ihr das nicht merkt irgendwie. Also, oder ich bin einfach zu einseitig trainiert, dass ich denke, ey, wenn ich mal irgendwie eine längere Downhill-Passage habe, dann merke ich das so krass. Ich erinnere mich an Sestriere, das erste Trainingslager diesen Sommer. Zum Ende des Trainingslagers waren die meisten anderen meiner, sag ich jetzt mal, Trainingspartner und Kollegen schon abgereist, also Richtung Tokio, Sondre, Julian und so weiter. Und dann hatte ich noch eine Woche, wo ich mehr oder weniger alleine war. Und da dachte ich mir halt auch, boah, die fünfte Woche jetzt hier, 200 Kilometer und boah, jede Runde kennst du und jeden Stein und all das. Und dann in diesem einen Nebental, Val Tronchea, heißt das, das geht immer relativ weit hoch. Und ich habe mich immer gefragt, wie weit geht das wohl hoch, bis man nicht mehr weiter, also ich nicht mehr weiterlaufen wollen würde, wenn es jetzt so zu trailig wird. Und das lag einfach daran, das waren an sich gute Wege, natürlich steinig und so, aber ja, Wanderwege im weitesten Sinne. Und ist halt natürlich, je weiter du in dieses Tal reingelaufen bist, so steiler ist es geworden. Und ich habe eigentlich immer so bei 6,5, 7 Kilometer umgedreht und gedacht, boah, nee, für das, was jetzt nächsten Tag ansteht auf der Bahn oder als Longrun, nee, also das reicht jetzt, weil ich muss ja das wieder runterlaufen. Und in einem Tag habe ich es mal ausprobiert und da bin ich bis ans Ende von diesem Tal gekommen, das waren so gut 10 Kilometer. Und dann ist es wirklich in so ganz kleine Trails gegangen, wo man wahrscheinlich wandert, ich weiß nicht, ob man da hochrennen kann noch. Und das Hochlaufen.
Laufbar. Ich habe gelernt, das heißt laufbar.
Man nennt es Laufbahn. Da dachte ich mir, okay, hoch, das ging jetzt ja noch. Also ich glaube, hoch habe ich geschafft, ungefähr ein 4,30er Schnitt. Und die letzten 2-3 Kilometer war echt steil. Also da bist du teilweise 5er Schnitt gerannt. Das relativiert sich dann natürlich irgendwann. Runter, hat sich geil angefühlt. Puls war bei mir tatsächlich relativ deutlich niedriger, aber natürlich der Weg war gut zu laufen. Ich musste mich da jetzt nicht super krass konzentrieren. Klar, hier und da mal ein bisschen ausgewaschen, ein paar Steine, aber jetzt nicht so richtig krass irgendwie Geröllfeld oder so. Und runter zu bin ich, glaube ich, 3,30 gerannt. Ganz easy, da musste ich jetzt auch nicht groß drücken. Das war easy, also 4er Schnitt. Aber scheiße, ich sage euch, die letzten 3 Tage im Trainingslager, ich hatte den schlimmsten Muskelkater, nicht von den Kilometern oder von irgendwelchen Bahneinheiten, sondern von diesem Dauerlauf einfach. Und der Physio meinte auch nur am nächsten Tag so, hey, du bist jetzt 4,5 Wochen hier, was zum Teufel hast du gestern gemacht? Und ich so, hätte einfach nur ein ruhiger 20er sein sollen, aber es ist ein bisschen ausgeartet. Und da dachte ich mir, ey, krass, wie einseitig scheinbar meine Muskulatur trainiert ist, ne? Nur an irgendwie flach und irgendwie im weitesten Sinne in Anführungszeichen schnell laufen, aber gar nicht an dieses profilierte Laufen. Und mich hat das echt für 3 Tage gut beschäftigt mit meinen Oberschenkeln vorne auf jeden Fall. Ja, aber das wahrscheinlich ist das bei Anna anders trainiert. Du trainierst das natürlich regelmäßiger bei dir, natürlich auch vor Ort, natürlich mit den in den Bergen vor der Haustüre. Ist das wahrscheinlich ein normaler Trainingsalltag für dich, nehme ich mal an.
Ja, das, was ich auch lernen durfte, dass wenn man dann also Bergintervalle, gibt's halt auch Downhill-Intervalle. Okay. Und als ich meine ersten, also war ich dann in Innsbruck und bin mit ein paar Trailläufern halt gelaufen, dachte Downhill-Intervalle und dachte ich so, naja, okay, also schon klar, die werden jetzt keine asphaltierte Straße wählen, aber ich dachte halt zumindest halt irgendwie sowas in Richtung Forstweg oder Waldweg, also irgendwas, was halt irgendwie laufbar ist. Ja. Und dann waren die Downhill-Intervalle halt einfach so ein Hang Single Trail runter, wo halt manchmal Stufen von einem halben Meter waren. Was? Ja, so gedacht hat, wow. Das ist wieder eine ganz andere Definition von Downhill in der Walde. Also halt so technisch wie möglich und dann so schnell wie möglich runter. Und das aber halt auch zeigt, das ist halt, also die Anforderung, das ist halt nur schnell laufen, auch nur schnell bergab zu laufen, das reicht nicht. Also weil man muss das halt im Technischen umsetzen können. Und ich glaube, das ist auch deswegen halt, das ist quasi so eine eigene Disziplin beim Laufen ist, weil da halt andere Anforderungen noch wichtig sind, als halt einfach nur schnell zu laufen.
So, am Ende steht ja trotzdem dann ein Ergebnis. Also insofern ist es ja doch in Race-Mode, ne? Aber du hast ja gesagt, competitive person, ja, du musst das ja auch haben. Wenn ich das richtig gesehen habe, bist du 6. geworden, richtig?
7.
7., okay. Und sind das dann halt auch alles ehemalige Bahn, Straßenläuferinnen oder sind das jetzt die Expertinnen der ganzen Welt? Also das war quasi so die WM des Traillaufs.
Ich würde sagen, der UEFA Cup. Also es gibt noch eine...
Aber UEFA, das E steht für European.
Champions League. Fußball ist ja Europa schon... Na okay, Südamerika auch. Okay. Ja, also das ist halt... es gibt halt im Traillauf dann aber auch noch welche, die halt auf 100 Kilometer spezialisiert sind oder halt auf 60 Kilometer. Genau, von daher gibt's dann auch natürlich welche, die da halt irgendwie vielleicht auch, wenn die mitgelaufen wären, da vorne mitlaufen würden und so. Aber das sind, also zum einen, also manche sind tatsächlich auch mal Track und Cross Country, zum Beispiel die Amerikanerin, die dann auch gewonnen hat, die war halt irgendwie halt Highschool und so, vor allem Cross Country Läuferin. Dann gibt's viele, die auch vom Ski-Mo kommen, also Ski Mountaineering, die das halt im Sommer dann halt Traillaufen machen. Und dann gibt's aber auch jetzt immer mehr Junge, die halt direkt vom Traillauf sozusagen kommen. Also wo Traillauf die Disziplin ist, mit der sie anfangen und halt da sich etablieren wollen. Also es ist sehr spannend, von welchen unterschiedlichen Richtungen da die Läufer kommen.
Frage, weil ich jetzt gerade an einen Namen denken musste und ich muss jetzt kurz noch mal kurz nebenbei googeln, ob ich den Namen auch richtig im Hinterkopf gespeichert habe. Ich dachte, ich hätte gesehen, dass der auch da mitgelaufen ist, aber das wirst du wahrscheinlich besser wissen und vor allem wirst du wahrscheinlich auch wissen, wie viel der war. War da ein Francesco Puppi dabei? Ein Italiener?
Nee. Nein, klappt
okay,
nicht.
Dann liegt das vielleicht noch. Der hat irgendwie, glaube die Hand gebrochen oder so, weil er mal bei einem Downhill gestürzt ist und deshalb sehr unglücklich gelandet ist. Weil der ist auch ein Trailläufer. Ich dachte, der hat ja auch nur diese Golden Trails.
Ach, dann ist der El Hierro vielleicht gelaufen.
Ah, das kann sein, ja. War das jetzt zeitgleich irgendwie?
Nee, das war eine Woche vorher.
Ah, ja, okay, das kann sein. Das war nur, ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht so in der Traillauf-Szene ganz so firm, zumindest was die internationalen Leute anbelangt, aber den Namen, auf den bin ich deshalb gestoßen, weil zum einen der Jonas Fischer, der mit mir hier im Trainingslager in Sestria war, der ist sehr aktiv auf Strava und guckt natürlich auch immer, wenn er irgendwo Neues ist, egal ob er Rad fährt oder läuft, nach verschiedenen Segmenten. Ralf wird mir hier beispielsweise.
Segmentkiller, Jesus. Da gucken
genau,
wir alle,
was das so
da
geht.
Gucken wir alle, die seriös trainieren, weil you know, if it's not on Strava, it's not real.
Genau, deswegen muss bei mir auch definitiv mehr Strava-Content kommen. Aber es war auf jeden Fall so, es ist Trier, Jonas mit mir auf dem Hotelzimmer guckt so rein. Und dann meint er schon relativ schnell so, ey, ganz ehrlich, wieso bin ich mit dir hier? Ich meine, es ist schön, mit dir hier zu sein, aber Strava-technisch ist es halt maximal frustrierend, weil auf den
Flächen
hast du halt nur so Julian Wanders, Sondre, Norstad Moen. Wenn du sagst, du gehst an die trailigeren Passagen, also an die Abhillgeschichten zu den Bergen, dann hast du so einen Francesco Puppi und sowas. Und dann sagst du, ey, das ist eine Puppi, das will ich probieren. Das eine Segment, das ist nicht weit vom Hotel. Das ist auch nur so ein Kilometer oder sowas. Ich will mal gucken, was da geht. Und dann meintest du, als er da zurückkam, total so devastated, einfach so. Es ist geisteskrank. Ich habe keine Ahnung, wie der Typ da hochgerannt ist, aber das kann doch gar nicht gehen einfach. Und am letzten Tag, da war das Wetter auch richtig schlecht, sehr neblig, regnerisch, hatte ich so ein Reel, glaube ich, auf Instagram gepostet, dass wir eigentlich in einem der Nebentäler, wo es wesentlich schöner ist, wenn normales Wetter ist, noch so einen letzten 32 Kilometer Lauf machen sollten. Gar nichts Aufregendes, so 3,45er Tempo. Merkt man so ein bisschen auf 2000 Meter, aber es ist nichts Geisteskrankes. Aber weil ich ja davor schon krank war im Trainingslager, haben wir gesagt, boah, nee, also wenn es zu schüttet und kalt geworden ist, ich glaube, jetzt so ein Nebental fahren und dann wieder mit nassen Sachen oder selbst wenn du umziehst zurück, ist blöd. Das müssten wir fast in Sestria machen. In Sestria ist aber so, du hast halt eigentlich nur diese sogenannte Monte Rotta. Das ist halt so ein Straßenabschnitt, der 2,5 Kilometer max ist. Und der 2,5 reicht gar nicht. Den man als halbwegs flach bezeichnen kann. Und dann meinte ich auch zu Jonas, ey, du meinst jetzt aber nicht, dass ich das jetzt hier draußen vor dem Hotel auf dieser Straße mache, 32 Kilometer, bist du verrückt, Alter, das ist ja, da muss der wirklich, das ist ja der Mindfuck hoch 10, ne? Und dann ist so, ja, ganz ehrlich, Stadion wäre die Alternative.
du rennst auf 25 Runden im Stadion rum, ey. Das ist auch geisteskrank.
Haben wir den 32er wirklich auf dieser Straße durchgezogen? Ei. Ich sag mal, das sind 1,5 Kilometer flach, 500 Meter geht schon runter und dann hast du unten einen halben Wendepunkt, läufst wieder hoch und hin und her. Und das hatte ich gepostet, irgendwie geschrieben, 32 Kilometer Monte Rotta. Man hat ja an den Bildern gesehen, dass das Wetter extrem schlecht war. Und dann hat ein gewisser Francesco Puppi darunter kommentiert. Ich kannte ihn vorher nicht, außer von Jonas Erzählungen, dass der irgendwie so ein krasser Trailläufer scheinbar ist und auch offensichtlich in Sestria ab und zu trainiert. Und dann meinte er nur so, 32 Kilometer auf Monte Rotta, das ist geisteskrank. Big respect, man.
Ja, der versteht die Restriktion, die du dir im Kopf machst, nicht. Weil der sagt, hier sind doch Trails ohne Ende.
Ja, der hat sich gedacht, warum läufst du nicht in den Bergen überall? Ist doch so genau. Schön. Also, aber und dann habe ich mich eben mit dem Kollegen ein bisschen befasst, der auch auf Instagram abonniert und auch so ein bisschen geguckt, was der so treibt, auch in der Vergangenheit. Also ich glaube, der gebrochene Arm hat ihn jetzt nicht davon abgehalten, relativ zeitnah wieder das Training aufzunehmen, wo ich mir dann auch gedacht habe, wie du sagst, Anna, scheinbar muss man das ausblenden, über die möglichen negativen Folgen nachzudenken, weil ich dachte mir, okay, wenn du jetzt so einen Downhill machst und nochmal dich hinpackst, das wird ja nicht besser werden mit dem Arm, auch wenn der in einem Gips drin ist, aber scheinbar gibt es da Leute, die mentalen Kapazitäten haben, das einfach komplett auszublenden.
Ich merke also, was mir extremst hilft, ist, glaube ich, meine Kampfsportvergangenheit. Also ich komme ja vom Jiu-Jitsu, habe ich ja viele, viele Jahre gemacht. Und da hat man ja tatsächlich das Fallen gelernt. Und das ist was mir super hilft. Also mich hat schon sehr viel hingelegt. Das gehört halt irgendwie dazu. Aber ich habe mir noch nicht schlimm wehgetan. Also dann halt abgerollt und aufgestanden und weitergelaufen. Also da allein auch das Wissen zu wissen, okay, wenn ich fall, kann ich so fallen, dass das Schlimmste verhindert wird. Natürlich, wenn es halt irgendwo dann halt runter geht, da überlegt man dann halt nicht, was wäre, wenn man fällt, sondern versucht halt einfach so schnell wie möglich weiterzulaufen, um das Ganze auszublenden. Aber das hilft mir echt, das zu wissen, dass ich weiß, wie ich fallen kann.
Ja, logisch ist das natürlich ein Riesenvorteil. Ja. Also das klingt alles so unglaublich spannend und so gar nicht dieses traditionelle Laufen. Ja, was ist eigentlich mit Gelenken? Weil du sagtest Bandage oder sowas. Nimmt man die Bandagen dann für die Stirnverletzung oder für die Fußgelenke?
das ist Umknicken ist tatsächlich ein Ding. Also dass ich bin jetzt auch im ersten Lauf einmal umgeknickt, im zweiten dann zweites Mal und da habe ich dann halt gemerkt, also jetzt dann halt nach dem dritten Lauf konnte ich jetzt erstmal die 2 Tage auch nicht richtig auftreten, aber das ging jetzt schon wieder deutlich besser. Es ist natürlich, der Fuß muss halt viel mehr ausbalancieren und deswegen mache ich jetzt auch wieder vermehrt Fußstabi und halt kräftiges Fußgelenk, damit es eben halt stabiler ist.
Ja, cool. Sag mal, und dann hast du ja, weil wir jetzt ja nicht nur über die Azoren reden wollen, sondern auch über den fantastischen Rennsteiglauf, ja, schönen Gruß an die Jungs, ja, den auch für dich entschieden. Bist lange hinterhergelaufen, habe ich gesehen, ne? Das war so letztes Drittel Entscheidung, ja. Aber das ist ja eben auch nicht Straßenlauf, ja, wer schon mal da war, sondern da geht's halt durch den Wald, ne?
Das ist witzig, das sagst du jetzt und alle Trailer-Erfahrungen haben gesagt, das ist ja voll der Straßenlauf.
Weil es ja tatsächlich, sorry, das sind ja unterschiedliche Perspektiven, entschuldige bitte.
Halt nur 900 Höhenmeter auf 42 Kilometer hat und aber halt trotzdem, ich meine, das ist so, ich würde sagen, halt so ein Waldwiesen-Crosslauf. Also ist halt natürlich nicht alpin, woher auch im Thüringer Wald. Und ich bin halt die Woche davor, bin ich bei den Infinite Trails in der Staffel gelaufen, 35 Kilometer und 3000 Höhenmeter. Und das heißt, ich war halt noch, also ich habe gemerkt, so meine Energiespeicher sind jetzt noch nicht so top voll. Und ich musste den Rennsteig aber laufen, weil es Finale von der Golden Trail Series war, das deutsche Finale. Und bin von daher gemerkt, okay, die Bäckerin war schneller, aber war halt in Reichweite. Und dann bin ich an ihr vorbei und dann die Story, die ich, glaube ich, nicht mehr vergessen werde. Für alle, die schon mal beim Rennsteig gelaufen sind, die wissen, dass es dort bei der letzten Verpflegungsstation Bier ausgeschenkt wird. Das war mir aber nicht bewusst. Ich bin dann an die Verpflegungsstation.
Entschuldigung, du bist in Thüringen, ja? Du bist im Thüringer Wald. Hallo. Das ist Grundnahrungsmittel. Ja.
Und es war halt Kilometer 37, also noch 5 Kilometer und habe gedacht, okay, ich brauche irgendwas zu trinken, weil ich bin ohne Weste gelaufen und habe dann halt einen Becher gegriffen und es war halt dunkel und ich dachte so, also egal, ob es Iso, Tee oder Cola ist, ich brauche halt einfach irgendwie Flüssigkeit. Nehme den Becher halt im Laufen, so wie man das als Läufer macht, lauf, nehme einen Schluck und denk so, fuck, das ist Bier. Und ich wusste halt, dass es Köstritzer Schwarzbier nicht alkoholfrei gibt. Also habe ich kurz überlegt, dachte ich, egal, den Alkohol verbrenne ich wahrscheinlich durch meine Bewegungen, habe dann halt das, den Becher Bier. Ja, also geäxt ist jetzt übertrieben, aber natürlich halt ziemlich zügig, wie man halt normal das trinkt. Und ich habe es als erstes Ziel geschafft. Also es hat mir nicht geschadet, aber ich habe schon gemerkt, das ist ziemlich schnell in den Kopf gestiegen.
So sorgen die dafür, dass es glückliche Gesichter im Ziel gibt.
Wahrscheinlich, ja. Ja, also und wer will, kann da auch eine Rostbratwurst sich bei der letzten Verpflegungsstation holen. Oh. Die habe ich dann aber ausgelassen.
Also das mit dem Bier kann ich übrigens nachvollziehen. Ja, also tatsächlich habe ich schon mal einem sehr guten Freund von mir auf Hawaii für die letzten 10 Kilometer ein Bier gebracht. Ja, der hatte vorher leider einen Sturz gehabt auf dem Rad, also ein paar Monate vorher, und konnte nicht schwimmen und so, und hat das aber alles geschafft, und dann ging es nur noch um Ankommen. Ja, und dann hat er gesagt, ja, also am Ende, wenn ich zurückkomme, noch ein Bier bringen könnte, ja, gar kein Thema. Ne? Dann hat er ein Bier gekriegt und der war auch gut glücklich dabei. Ist alles gut. Ja. Aber tatsächlich ist das ja jetzt von der Zusammensetzung, minus dem Alkohol, ja, aber die Grundzusammensetzung von Bier ist ja eigentlich gar nicht so schlecht für so eine Geschichte da.
Ja, richtig gut.
Ja,
also genau, der Alkohol ist dann das einzige Punkt, ja.
Ja gut, aber der brennt halt, ja, wie verrückt. Das weiß man ja vom Anzünden nach der Pizza in der Pizzeria, ne? Das brennt halt, wenn man Feuer dran macht. Ja, also.
Ja, stimmt.
Ja, aber ist doch cool. Ja, also Schwarzbier gehört ja ab sofort zur Verpflegung für die langen Läufe, ihr Lieben zu Hause. Müsst ihr dran denken, müsst ihr nur an die anderen denken.
Im Trinkrucksack eingefüllt.
Sag mal, aber ich weiß doch, beim Rennsteiglauf gibt es doch diesen legendären Haferschleim, der irgendwie auch so mit Himbeeren oder sowas ist. Da bist du nicht dran vorbei? Oder hast du irgendwo genommen?
Nee,
ich glaube, den gibt es vielleicht auch nur auf der Langstrecke, das kann sein.
Ja. Und also das Ding ist, es ist schon, also auch wenn es Verpflegungsstationen gibt, da halte ich es oder eigentlich alle, die vorne laufen, klassisch wie beim Straßenlauf, dass man auf Flüssignahrung oder Gels zurückgreift. Und auch, es gab auch Thüringer Klöße im Ziel. Ja, die habe ich auch ausgelassen. Aber ich habe mir tatsächlich dann, es gab auch Köstritzer dann im Ziel, und da habe ich gedacht, wenn ich dabei bin, dann halt jetzt das Bier. Ja, das habe ich mir dann im Ziel noch gegönnt.
Ja. Also du kochst ja viel und backst ja viel. Das kann man ja auf eurer Insta-Seite und auf eurer eigenen Seite alles bewundern. Ja, ich habe ja auch schon vieles davon versucht nachzuahmen. Ist alles großartig, wenn man es denn kann und einigermaßen hinkriegt. Aber so, du bist jetzt nicht antialkoholisch, du hast gesagt, okay, vegetarisch, aber nicht antialkoholisch oder zu streng mit dir im normalen Leben. Und da ist noch was mit Schokolade, glaube ich, ne?
Ja, das stimmt. Wobei ich das mit Schokolade eigentlich ziemlich, also gemerkt habe, dass ich da, also dass es schon eine Art Abhängigkeit ist, Zucker. Und dadurch, dass ich insgesamt Zucker reduziert habe, dass ich auch nicht mehr die Menge Schokolade esse, die ich vielleicht mal gegessen habe, aber ich spreche hier halt irgendwie von 300 Gramm am Abend. Also da bin ich runter davon. Nee, und so, du hast ja selbst die Vorteile von Bier aufgezählt. Und ich finde, davon kann man dann halt auch profitieren als Sportler. Ja klar, natürlich, also ich trinke jetzt nicht mega viel, wenn ich so viele Wettkämpfe laufe und so. Aber dann halt nach dem Wettkampf, dann freue ich mich dann auch, ein Bier zu trinken.
Ja, das ist ja auch in Bayern, wo du lebst, Grundnahrungsmittel, völlig überraschend, ja, und gehört ja eigentlich zum normalen Abendessen, spätestens zum Abendessen dazu, ja.
Ja, du, es gab also, früher, also ich weiß nicht, wie das in Chiemgau ist, aber da schätze ich die Situation fast noch ein bisschen krasser ein als hier in Regensburg. Als ich noch studiert habe, ich bin mir nicht sicher, ob es das immer noch gibt. Ich kenne auch das ein oder andere bayerische Unternehmen hier in der Umgebung, wo auch diverse Leute arbeiten, die ich kenne. Da gab es früher klassischerweise immer einen Bierautomaten, also wo du halt auch nach der, von mir aus ersten Vorlesung am Morgen theoretisch da hingehen konntest und dir erstmal ein Bier rausholen. Und das gab es auch in den Unternehmen. Da war es nicht ungewöhnlich, dass man um 10:30 gesagt hat, ja, machen wir Brotzeit und trinken halt einen Hefeweizen dazu. So. Und da dachte ich mir auch am Anfang, ja, weiß nicht, so in Baden-Württemberg, wo ich jetzt herkomme, es ist kulturell, glaube ich, jetzt nicht so integriert, sage ich jetzt mal, im normalen Arbeitsalltag, aber ja gut, andere Länder, andere Sitten, also kann man sich natürlich dran gewöhnen, ist aber leider in den letzten Jahren natürlich auch ein bisschen, rückläufig gewesen beim ein oder anderen Unternehmen hier.
Also ja, aber das, was ich auch festgestellt habe, also dass wenn ich tatsächlich dann mal halt irgendwie Biergarten dann gefragt habe, ob sie auch alkoholfrei haben, haben die mich angeguckt und haben gesagt, ja, Radler steht doch da. Und ich dachte, okay, alles klar. Also von daher hat sich das bei mir auch schon relativiert. Also wenn man alkoholfrei in Bayern trinken will, dann trinkt man Radler.
Also tatsächlich gibt es ja bei einem sehr schönen kleinen Triathlon-Verein, bei Rapid Ramirez, das ist in meiner Heimat, im nördlichen Ruhrgebiet, ja, jedes Jahr den legendären Bierrun. Ja, da musst du eine bestimmte Menge an Alkohol trinken und eine bestimmte Kilometeranzahl hinlegen. Ja, und das mit dem Alkohol ist nicht so ganz ohne, weil du musstest ja halt auch trinken. Ja, also und drin behalten natürlich. Ja, also
wie lang ist das?
Ich glaube, es gibt unterschiedliche Distanzen, aber ich müsste jetzt lügen, ich weiß es leider nicht genau.
Also eine Biermeile ist, glaube ich, inzwischen echt, das habe ich früher auch belächelt, ist aber inzwischen mehr oder weniger eine feste, wie soll ich sagen, eine feste Art von Wettkampfdistanz.
Da werden richtig schnelle Zeiten gelaufen, also ja, richtig, und die richtig schneller.
Zum Start eins das erste aufmachen und dann ja quasi nach jeder Runde.
Ja.
Ich weiß nicht genau, sind das 0-3 oder wie viel ist das? Aber es ist
ja, ich glaube 0-3. Ja.
Also nach dem Prinzip jedenfalls läuft der Beerrun auch. Ich weiß die Länge nicht, aber das Prinzip ist genauso. Du läufst eine Runde.
Willst du gerade uns beide irgendwie dazu animieren? Aber mal,
ist eine Einladung.
Als Dreierteam starten,
wenn wir als Dreierteam da starten, haben wir einen Freistart. Das kann ich euch jetzt schon schwören.
Ja,
ja, okay, ja, also das ist gar kein Thema. Ja, das ist gar kein Thema. Ja. Der Philipp hat schon Angst, weißt
du? Du, also ob ich mir, ich wollte gerade sagen, jetzt ist immer die Frage, ob ich mir 4 Bier in der Kürze der Zeit bei einer Meile zumindest reinstellen kann und dann noch die letzte Runde hinbekomme. Aber das ist natürlich vielleicht mit einer längeren Strecke besser,
gemessen an der. Du musst ja nur richtig rumlaufen. Das ist das Einzige, ne? Da lang. Ja, du bist einen, der dich auf die richtige Richtung schiebt. Dann geht's. Ja, also tatsächlich ist das ja auch der erste Triathlon gewesen. Es gibt einen Triathlon in Hermosa Beach, den hat es bereits 1967 gegeben. Da gab es Triathlon jetzt in der Form noch gar nicht, ja, also Ironman-Triathlon nicht, weil das erst später erfunden wurde, auf Hawaii dann letztlich. Und dieser Triathlon, der geht halt mit Strandlauf, also eine Meile Strandlauf, ja, was natürlich Wahnsinn ist, also im tiefen Sand, nicht im harten Sand unten, sondern im tiefen Sand, ja, was schon mal richtig fies ist. Paddeln mit einem Surfbrett, ja, also auch sicher eine Meile, also ziemlich weit raus und wieder zurück, ja, und dann noch ein Stück schwimmen. Und dann muss man ein Sixpack Bier trinken. Und das irgendeine bestimmte Zeit, ich weiß nicht, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde drin behalten. Ein Sixpack, ja, Freunde. Trink mal auf Geschwindigkeit überhaupt eine Dose Bier, das sprudelt die direkt aus der Nase wieder raus. Aber Six davon, das ist nicht so ohne. Die sehr, sehr schöne Bilder im Internet von. Also das ist dieses neue Ding da, dieses Internet, da könnt ihr mal gucken gehen.
Ich habe kurz eine Recherche nebenher betrieben, weil wir kurz bei der Biermeile waren. Also ich bin nicht so ganz firm mit den US-Maßen, 12 O's, Unzen quasi. Das ist, glaube ich, ist das ein halber Liter? Nee, das ist 0,3 wahrscheinlich. Die Flasche sieht eher wie 0,3 aus. Aber egal, selbst wenn es, sagen wir mal, es ist 0,3. Es ist so, wie gedacht, du musst zum Startschuss quasi ein Bier runterziehen, dann 400 Meter rennen, Bier, 400 Meter Bier, 400 Meter Bier und nochmal die letzten 409 Meter. Jetzt, vielleicht weiß es Ralf ja, weil Ralf ist natürlich in der Sportwelt fast allwissend. Was würdet ihr denken, was kann man rennen, plus natürlich die Zeit des Trinkens wird ja logischerweise mitgestoppt, als Weltrekord?
4,12,3.
Na, okay, das ist noch zu krass, weil 4,12 ist natürlich, das ist ja auch so schon nicht ganz so langsam, aber der Weltrekord liegt bei 4,56,25. Das sind 3,04 pro Kilometer runtergerechnet, aber da ist ja das Trinken mit drin. Ich weiß nicht, wie schnell der so ein Bier austrinken kann, aber
es ist ja schnell, offensichtlich. Ja, ist offensichtlich
ist
schnell.
Crazy. Ist, ich glaube, Australier, ja, wer jetzt gedacht.
Ja, genau. Da ist das, glaube ich, Schulsport.
Absolut, das ist dann schon in der Grundschule
enthalten. Aufnahmeprüfung, ja.
Also ihr seht, ihr Lieben zu Hause, es gibt noch ganz andere Formen des Laufens, als wir bis jetzt in den über 75 Folgen, die wir besprochen haben, gibt. Die Welt ist offen. Ich freue mich schon auf weitere Beispiele von euch, weil ich bin ganz sicher, dass es noch weitere Beispiele gibt. Ja, eins muss ich mit euch beiden ja auf jeden Fall noch besprechen. Es war für mich auch eine andere Form des Laufens. Ja, Weltrekord Frauen Halbmarathon. G-Day, ja, unter 63. Das ist übrigens auch für mich eine ganz andere Form des Laufens. Ja, also Philipp kriegt schon den Mund nicht mehr zu. Anna, du bist ja jetzt aus diesem Kosmos ein bisschen raus. Ja, bist du jetzt sogar froh, dass du nicht mehr diesem absoluten Zeitdiktat unterworfen bist?
Ich würde eher sagen, also das ist das, was mich ja beim Straßenlauf fasziniert hat. Ich würde sagen, dass es das ist, was den Straßenlauf ausmacht. Also das würde ich eher halt, also das ist ja Genauso wie es auf der Bahn halt genauso cool ist, da halt einfach jede Runde diese Zeit zu laufen, die man halt laufen möchte. Es ist halt auch beim Straßenlauf die Pace, die du halt anfängst und halt durchhältst. Also es ist eher so, das ist das, was, also wenn ich was beim Straßenlauf vermisse, dann ist es eigentlich das, also halt eben genau dieses Konstante und du weißt, du läufst los und ja, bist möglichst in einem, naja, Art meditativen Zustand beim Laufen. Das funktioniert nämlich beim Trail natürlich nicht. Also da musst du halt, also zwar auch im Hier und Jetzt sein, aber halt noch viel aufmerksamer sein. Genau, also das ist, bin ich nicht froh, sondern das, wenn ich was vermisse, dann ist es genau das, was der Straßenlauf ausmacht.
Also auch zum Weltrekord muss man vielleicht nochmal kurz sagen, es gab ja schon einen, finde ich, ähnlich krassen Weltrekord vor nicht allzu langer Zeit im August. Ich weiß gar nicht, ob wir sogar im Podcast darüber gesprochen hatten. Das war 63 tief, ne? Und da hat man ja schon, war ja so das internationale Echo auch auf Portalen wie letsrun.com so, wow, wie kann das sein? Und überhaupt, das ist ein Riesenschritt nochmal gewesen. Da hat sich ja nachträglich irgendwie rausgestellt, dass es mit der Streckenvermessung nicht irgendwie hundertprozentig gepasst hat. Auf jeden Fall
war, nicht war einer worden. Von den Trailläufern, der die Strecke vermessen hat.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also auf jeden Fall ist er nicht anerkannt worden. Und dann haben wir natürlich auch Leute gesagt, okay, wahrscheinlich war es zu kurz und keine Ahnung, vielleicht unter 64, ja, auch schon krass. Aber das Ding jetzt in Valencia ist natürlich schon, ist schon heftig. Also ich glaube, da haben nicht so viele wirklich ernsthaft damit gerechnet, dass diese Schallmauer von 63 Minuten so schnell fällt. Ich habe heute noch den, das war eingangs das Thema, haben wir, glaube ich, ein bisschen aus den Augen verloren, habe ich mal heute in Herzogenaurach bei meinem Partner Adidas. Und naja, wenn du da gerade reinkommst in das neue Arena-Gebäude, dann ist auf der linken Seite so so coole Schaufenstervitrinen, ist eine Instagram-Story von heute drin, mit Schuhen und auch Schuhen, die Rekorde gebrochen haben. Also der Schuh von Heile, der letzte Weltrekord damals mit dem Adizero-Schuh. Und so geht das weiter. Und der neueste Schuh war damals der Adios Pro aus dem letzten Jahr, als der Frauen-Halbmarathon-Weltrekord auf 65 tief verbessert wurde. Ich glaube, dass das damals aber eine Women's-Only- war.
Ja, ja. Mhm.
Also ist sicherlich nochmal ein bisschen gesondert zu betrachten, weil klar ist natürlich leichter Männer zu finden, die naja, die da halt irgendwie noch als Pacemaker fungieren können. Das ist natürlich in der Frauenwelt in der Region eher dünn besiedelt, ist ja klar.
Und nicht existent, so ist es.
Inzwischen gibt es ein paar, aber damals zumindest noch nicht. Und es ist halt natürlich, diese Fortschrittsrate ist, glaube ich, was vielen Leuten ja, beeindruckt oder fast auch ein bisschen beängstigend ist, weil, ich sag mal, der Männerweltrekord ist zwar auch im letzten Jahr verbessert worden in Valencia im Halbmarathon, aber die Fortschrittsrate ist jetzt nicht ganz so hoch wie aktuell bei den Damen und das ist natürlich schon einfach krass, ja.
Mhm. Ja, so und nicht zu vergessen natürlich deutscher Rekord, ja, der von ja, Carsten Eicher,
wow.
Von Carsten
wow.
Eicher Ewigkeiten stand. Ich habe das nur gelesen. Ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm, dass es so lange war. 28 Jahre hielt der Rekord. Jetzt Amara ja. Petros knapp über 60. Das ist auch ein Brett.
Ja.
Wo man dann fast schon überlegt, weil war ja nur ein paar Sekunden drüber. Shit, ja, wo habe ich denn die gelassen? Aber das ist natürlich trotzdem auch eine Riesenverbesserung gewesen.
Auf jeden Fall, also 60:09. Ich glaube, Amanal ist schon lange ja ein bisschen so als potenzieller Kandidat natürlich auch gehandelt worden, logischerweise auch mit den Leistungen, die er von der Bahn mitbringt, dass er das angreifen kann und spätestens nach seinem deutschen Rekord auf also im Marathon letztes Jahr in Valencia im Dezember war das ja so ein bisschen quasi so, ja, wann bricht er den Rekord und so. Und ich glaube, dass im Frühjahr ihm das vielleicht sogar fast ein bisschen, was heißt im Wege gestanden ist, ist es zu viel gesagt, aber natürlich so eine Erwartungshaltung plötzlich an einen herangetragen wird, da muss man ja auch sagen, auch der Rekord von Carsten Eich war ja nicht umsonst ein Rekord, der über so lange Zeit Bestand hatte. Da brauchst du halt auch natürlich eine gute Vorbereitung, brauchst einen super Tag und du brauchst auch gute Bedingungen etc., Rennverlauf und so weiter. Das ist jetzt nichts, was du einfach mal beliebig mit so einem Fingerschnippen irgendwie herbeizaubern kannst. Und seine Frühjahrsergebnisse im Halbmarathon, die waren jetzt nicht schlecht, vor allem in Dresden ist er, glaube ich, auch so 61:30 rumgelaufen. Aber klar, wenn man dann sagt, eine Minute auf einen halben ist schon nochmal ein bisschen Raum. Und insofern freut es mich natürlich, ja, krass für Amanal, ist ja auch, glaube ich, auf jeden Fall ein Typ, dem man immer alles gönnt, weil es einfach ein sehr, sehr cooler Zeitgenosse auch ist und ja, passt auf jeden Fall, glaube ich, zu seiner Entwicklung der letzten 1, 2, 3 Jahre. Und lässt natürlich auch, sage ich mal vorausschauen, ich habe keine näheren Infos. Ich habe jetzt mit Amanal, außer dass ich ihm gratuliert habe, sonst jetzt keinen Kontakt gehabt, aber ich glaube, es ist nicht abwegig davon auszugehen, dass er jetzt, wo er hier den Halbmarathon in Valencia gelaufen ist, möglicherweise auch Anfang Dezember den Marathon wieder in Valencia laufen wird, was für ihn ja ein sehr gutes Pflaster ist. Und sagen wir mal, mit einer 60.09 lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Es ist nicht alles so leicht zu reproduzieren, aber das ist schon eine gute Grundlage nochmal für höhere Weihen, sage ich jetzt mal.
Ja, da rechnet ihr natürlich ganz quick lebendig hoch und wisst genau, was da möglich wäre. Aber wenn es so einfach wäre, dann könnte es jeder, kann aber nicht. So, Anna, was ist denn jetzt die Planung? Weil du hast gesagt, okay, du bist jetzt da so ein bisschen reingestolpert in die Saison und in die ganz neuen Herausforderungen. Fängst du jetzt an, einen Masterplan zu machen, wie du gesagt hast? Oder
ja, lässt schon ein bisschen.
Ja.
Ja, schon ein bisschen. Also, weil ich glaube, das ist, ich meine, das Leistungssportgehen und Ehrgeizgehen, was ich in mir habe, das ist halt jetzt natürlich, dass ich mir jetzt überlege, okay, was will ich denn eigentlich erreichen? Und das, was ich möchte, ist im nächsten Jahr beim OCC zu starten. Also es ist beim Ultra Trail du Mont Blanc eben die Strecke 56 Kilometer. Und da brauche ich noch Quali-Punkte. Also man kann sich 2 Jahre immer vorher qualifizieren. Das heißt letztes Jahr und dieses Jahr. Aber da ich erst Mitte dieses Jahres angefangen habe, Trail zu laufen, bleibt mir halt jetzt dieses Jahr. Und von daher werde ich jetzt schnell regenerieren und dann an meinem Geburtstag am 20. November auf Madeira nochmal einen Marathon, Trail-Marathon laufen, mir dort die notwendigen Quali-Punkte holen und dann, das ist dann, denke ich mal, das wichtigste Rennen für mich nächstes Jahr beim Ultra Trail du Mont Blanc, den OCC zu laufen. Also das ist so für die Straßenläufer, die sich überhaupt nicht im Trail-Bereich auskennen, das ist quasi so der New York-Marathon von der Strahlkraft so im Trail-Bereich.
Das haben wir ja schon in der letzten Folge mit Florian Neuschwander erfahren und gelernt, ja, weil diese Bezeichnung kam häufiger vor. Und wir so, ja, muss wohl ein schickes Rennen am Mont Blanc sein. Ja. Wir so, ja, soll ganz schick sein, I don't know. Ja, aber ja, wir haben es jetzt verstanden, Anna, danke nochmal. Ja. Wir haben eine Menge ganz neu verstanden und ganz neu gelernt von Trailrunning und von deiner, wie soll ich sagen, zweiten Karriere. Willst du denn jetzt nochmal Straße laufen oder nicht oder egal oder weißt du noch nicht?
Ja, also das, glaube ich, was ich gemerkt habe, weil das war das, was ich als erstes immer als Reaktion bekommen habe, so, bist du jetzt Trailläuferin oder bist du jetzt keine Straßenläuferin mehr, wo ich gemerkt habe, dass es mir wichtig ist oder dass es irgendwie cool wäre, das halt Laufen erstmal als Laufen zu sehen. Und
das hat
jetzt gerade
gesagt letzte Woche.
Ach, das ist ja cool. Genau, also weil jetzt gerade sehe ich mich als Läuferin, die halt Trail-Wettkämpfe läuft. Und aber natürlich laufe ich auch noch super gern, mache ich auch noch Intervalle auf der Straße. Und ich würde auch auf keinen Fall ausschließen, dass ich nicht sage, ich habe auch, vielleicht habe ich auch noch mal Bock, meine Marathon-Bestzeit auf der Straße anzugreifen. Ich meine, ich bin die, da passiert halt gerade so viel auf der Straße. Und ich glaube, dass das Trail-Laufen halt ja mich auch in vielen Bereichen stärker macht und das natürlich muss ich das dann halt transportieren dann auf die Straße, aber das wäre halt auch super reizvoll. Und da halt irgendwie die ganze Lauf-Community vielleicht mehr so zusammenzubringen und nicht so in Schubladen denken. zu stecken.
Ja, wir haben gelernt, Trail-Intervallläufe sind was völlig anderes als das, was wir schnöden Geradeausläufer oder besser gesagt ihr Profi-Geradeausläufer so unter Intervallläufen versteht, ja. Ich verstehe ja unter Intervalllauf, wenn ich mal ein bisschen schneller mache. Ja. Das reicht mir schon. Ja. Ich habe übrigens gestern einen Trailrun nach meiner Definition gemacht. Ja. Also das heißt, es waren Blätter unter meinen Füßen. Ja, also es war Waldbaden. Es war gar nicht Laufen, es war Waldbaden. Ja, aber es war total nett, weil es war schon wieder total geiles Wetter. Philipp, das mit dem Wetter, sorry, aber es ist halt leider so. Ja, und das Bild, was ich heute gesehen habe bei mir, war das Bild von gestern. Und ich habe vor allen Dingen total viele Leute getroffen, ja, weil das ist halt so eine klassische Strecke um die alte Ruderstrecke in Köln in der Nähe von der Sporthochschule. Und Jens Ennepan habe ich getroffen, ja, der auch noch eine unserer Folgen mit den Top Ten
absolut
eine der meisten Downloads und Streams ist, ja. Wobei wir laufen jetzt auf die erste 10.000er Folge zu mit dem Race Recap von Berlin. Da war ja auch eine Menge dabei. Ne?
Ich habe mir Mühe gegeben, es spannend zu machen.
Ja, absolut. Jedenfalls kam der dann irgendwann so von hinten an und gelaufen? hat uns nur deshalb gekriegt, weil wir an einer Ampel anhalten mussten. Ne? Nee, ist klar. Also, ist ja klar. Ja, und dann habe ich ja mit dem gelabert, dann war noch so ein anderer Läufer, der 10x1000 machte und dann in einer Pause ein bisschen kaputter Energie. Ich habe den nicht erkannt. Also ich glaube, es war ein Triathlet, weil der ein bisschen kräftiger so von der Muskulatur war. Deshalb denke ich mal, dass es eher ein Triathlet war. Aber ich weiß nicht, wer es war. Den kannte aber der Jens wieder, aber so kennt man sich ja halt, das ist ja klar. Und ganz besonders lustig war, man muss halt zweimal über diese Ampel drüber, die sehr lange rot ist, ja. Die ist ja eigentlich mitten im Wald, aber es ist halt eine Querstraße, da muss man halt anhalten.
Ja.
Diese Ampel hat bis zu 4,5 Minuten rot.
Okay.
Was ist das bitte schön für, da sind nur Läufer und Spaziergänger. Was ist das bitte? Das ist, ihr wisst, dass man da sehr weit laufen kann, weil in 4 Minuten 30 da rumstehen. Ja.
Da kann man fast eine Biermeile finishen, das haben wir heute gelernt.
Das heißt, du meinst, da gehört ein Bierstand hin. Ne?
Das ist eine super geile Idee.
Da eine Bierbude hinstellen. Jedenfalls hab ich dann da, bin mit meiner Frau, mit Mary zusammengelaufen und hab dann da kurz mit einem anderen Pärchen gequasselt. Ja, und am Ende unseres Laufes, ja, stand dann der Typ irgendwo an der Ecke rum. Und ich dann so, ja, ey, was ist denn jetzt los hier, ja? Ja, meine Frau läuft noch ein bisschen länger als ich, ne? Und dann sagt Mary so, sag mal, du quatschst hier auch jeden im Wald an. Sie hatte das gar nicht gemerkt, dass derselbe war. Ich so, sag mal, also wir waren noch langsam unterwegs. Es waren so viele Leute, zu viele Eindrücke, ja, und kognitive Herausforderungen im Erkennen von Menschen. Und wir hatten aber auch ganz schön Höhenmeter, bestimmt
73
Zentimeter. Ja, so geht das Laufen im Herbst. Ne? Ich bin für meine Verhältnisse extrem viel gelaufen, aber kurz. Ne?
Ja.
Weil nichts mit Trail. Ja, aber ich weiß nicht, also ich hätte, ich glaube, ich würde auch denken, oh, ah.
Bist du nicht jetzt hier demnächst in Insel? Hast du nicht gesagt, du bist in Insel morgen?
Nee, ja, bin ich, habe ich aber doch Planungsänderung.
Ah, ja. Schade, weil Insel, da hättest du direkt hier bei Flo vorbeischauen können und ein paar Trails hier mal.
Und auch bei mir. Also du, um nach Insel zu kommen, musst du erst mal an mir vorbei.
Ja, das ist,
also okay,
das
jetzt gerade bin ich auf Nazorn, aber
ja, genau, das ist alles richtig, aber dafür habe ich viel zu viel Angst davor, dass ihr sagt, komm, geh mit mir laufen.
Du könntest ja zu mir sagen, ja, komm, geh mit mir schwimmen.
Radfahren würde sehr, sehr gut gehen. Ja. Ja, bei dir in der Gegend da auch sehr, sehr gut. Ne? Ja, ihr Lieben, super. Ja? Ich muss jetzt was essen, sonst kriege ich nichts mehr zu essen. Ja,
ja, same, same.
Ja, und vor allen Dingen muss ich ja auch noch ein bisschen das Ganze hier zusammenbauen. Ganz herzlichen Dank, Anna.
Ja.
Was ich noch nicht verstanden habe, fliegst du jetzt nochmal nach Hause oder direkt nach Madeira?
Nee, erst nochmal nach Hause, genau. Und dann in 3 Wochen geht es dann nach Madeira. Wieder portugiesische Insel.
Ja, ja, sehr schön, sehr schön. Mhm. Ja, bestimmt also, auch wettertechnisch ein Hauch besser als Köln.
Ich habe irgendwo gelesen, irgendwie ewiger Frühling oder ewiger Sommer, irgendwie sowas hat die Insel. Also ich glaube auch nicht unter 20 Grad.
Klingt schon also ordentlich. Link für eine Winterherausforderung wie gemalt. Ne?
Ja, schon.
Ja. Ja.
Ja, super nett für die ganz neuen Eindrücke und die eine ganz spannende andere Welt des Laufens, ja. Und mir gefällt ja eure Definition. Ich bin einfach Läufer, ja, egal wie der Untergrund aussieht oder egal was die Strecke bringt, ja. Und der Philipp will ja auch noch Triathlet werden, aber der weiß es noch nicht.
Also in den nächsten 10 Jahren dann vielleicht, möglicherweise, muss ich nochmal drüber nachdenken.
10 Jahre gehen schnell rum.
Da halte ich es für wahrscheinlicher, dass man mich doch auf Trails findet, als dass das mit dem Wasser hinhaut. Aber ja, man soll ja nie sagen.
Bitte, Lieben, ja, zu Hause, nutzt das geile Wetter. Es ist noch sehr, sehr, sehr schön, ja, beim Laufen, wenn man mal aus dem Nebel raus ist. Man muss nur hoch genug kommen.
Das stimmt, das stimmt.
Dann, ja, euch einen guten Start ins Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß am Zuhören. Vielen Dank an Anna, die das jetzt von den Azoren aus möglich gemacht hat. Wir hoffen, dass das von der Qualität einigermaßen hinhaut. Das war nicht ganz einfach, aber wir dachten, wenn wir schon im Thema Trail und Ultra und überhaupt drin sind, wäre das doch hervorragend, hier Anna mit ins Boot zu holen, auch als Ergänzung zur Folge mit Flo. Und also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand es super spannend. Ich hatte jetzt sehr, sehr viele Fragen, die mich persönlich einfach interessiert haben. Und wir drücken auf jeden Fall die Daumen natürlich für dann den, sagen wir mal, Quali-Wettkampf für das nächste Jahr, fürs große Highlight. Und werden da natürlich auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Und ja, in diesem Sinne, dir noch eine schöne Zeit auf den Azoren. Wie lange? Morgen geht's zurück.
Einen Tag noch, genau. Halber Tag. Okay. Trotzdem. Ja.
Und was nehmen wir als wichtigste Erkenntnis mit? Richtig, in der Verpflegungstasche, in der Verpflegungsflasche sollte immer ein Schluck Bier drin sein. Schönes Wochenende, bis nächste Woche. Ciao.